ich will heimgehen. Ne? Und so als junger Mensch, mir ging es so, dann habe ich gedacht, Mann, was haben die denn für eine Art zu leben? Man will erst mal leben, so auch als Christ. Und ich merke, dass sich das bei mir verändert. Nicht, dass ich eine Todessehnsucht entwickle, ne? Wäre aber biblisch, ne? So, also nicht biblisch, nein, aber so dieser Blick nach vorne. Paulus sagt das aus. Ich wäre lieber daheim. Ich wäre lieber bei meinem Herrn. Ja, aber hier gibt's noch zu tun und so. Und das ist so eine Sprache, da ist etwas im Herzen, der Blick nach vorne, der Blick in die Ewigkeit, da, wo wir hingehören, da, wo Gott uns hinführen will. Ja, und ich werde demnächst mal so über dieses Frage sprechen, schon am Ziel? Sind wir schon am Ziel? Und wir sind auf dem Weg dahin. Und wir sind im Feindesland und wir werden angegriffen. Und trotzdem müssen wir wissen, wo ist unser Stand? Wir müssen eine Sicherheit haben in dem, was Gott zu uns sagt, was kommen wird. Und das müssen wir in unserem Herzen haben und tragen. Wir sind Bürger seines Reiches. Wir sind wohl noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Das ist das biblische Zeugnis. Wenn du das jemand erzählst, der sagt dir, du hast ja einen an der Waffel. Ja? Aber ganz ehrlich, das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel spricht von einem ewigen Leben. Und wenn du dem, da werde ich gleich nochmal drauf kommen, ne? So, das ist, Gott hat es von Anfang an so gewollt und das ist sein Ziel. Ewigkeit, ewiges Leben. Tod war nie in seinem Programm. So, und ich habe so auf dem Herzen zu sprechen, weil das eigentlich so die Frage war, die mich persönlich auch in Gottes Arme getrieben hat. Und die mich von Kindheit an, von kleinster Kindheit an, ich war 4 oder 5 Jahre alt, schon gequält hat. Was kommt nach dem Tod? Ich hatte damals erlebt, als habe ich hier auch schon mal erzählt, wie jemand starb, eine alte Frau. Und meine Mutter hat dann so in nicht ganz glücklich gesagt zu mir auf meine Frage, was ist denn jetzt damit, wenn die tot ist? Ja, die wird in die Erde gelegt, im Sarg. Und ich war, weiß nicht, 4 oder 5 Jahre alt. Und das hat Angst in mir ausgelöst, weil ich sofort wusste, das erwartet dich. Kleines Kind. Mit so einer Frage. Und ich habe die Frage immer beiseite geschoben. Und Gott sei Dank durfte ich unserem Herrn begegnen und habe eine Antwort auf diese Frage bekommen. Aber wie viele Menschen gibt es, die keine Antwort haben, die das beiseite tun, die auch gar nicht darüber reden wollen? So, und dann gibt es dann so manchmal so, ich weiß nicht, wie ihr so Fernsehen, ich sehe ganz gerne mal Fernsehen, auch mal einen spannenden Film und so, aber ich beobachte dann, was da manchmal für Botschaften rüberkommen. Ne? Da gibt es zum Beispiel diesen Film Der Herr der Ringe. Und in einem der Teile, ich glaube, das ist der dritte, da geht es dann auf eine Schlacht zu. Und dann ist dann dieser Hobbit, dieser kleine Mann, der dann zu dem Zauberer, dem Gandalf, sagt, vor der Schlacht, ich hätte nicht gedacht, dass es so zu Ende geht. Und dann sagt dieser Zauberer Gandalf, der mal irgendwie so beschrieben wird, dass er schon, wer weiß, wie alt ist, 300 Menschen leben oder was, ne? Also unheimlich weise da natürlich auch. Und der sagt da, der Tod ist nicht das Ende der Reise. Der graue Nebelvorhang geht zurück und dann ist alles wie silbernes Glas. Danach sieht man weiße Strände und ein grünes, sonniges Land. Es ist nicht schlimm. Hört sich schon fast an wie Paradies, ne? So, diese Botschaft. Oder, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mal den Film gesehen, Der Medikus. Das ist dann so ein englischer Barbier, Rob Cole, der geht dann in den Orient und sucht dort den Arztgelehrten Ibn, wie heißt der, habe ich mir aufgeschrieben. Was? Wer weiß es? Ibn Sina, genau. Und dann zu guter Letzt ist dann Aufruhr zwischen Muslim und Juden und die müssen alle fliehen und der Ibn Sina entschließt sich zum Freitod, hat Gift genommen. Und Rob Cole kriegt das mit. Und plötzlich ist die Frage des Sterbens da. Und dann sagt der Ibn Sina zu dem Rob Cole, Es gibt nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Der Tod ist wie eine letzte Prüfung. Er ist der letzte Schritt in die Stille. Danach kommt ewiger Friede. Wisst ihr, und ich höre das dann manchmal, wenn ich so einen Film sehe, und dann denke ich, das hat jemand geschrieben. Das hat sich jemand ausgedacht. An dieser Stelle sollte diese Botschaft kommen. Wie viele Menschen gibt es, die das hören sollen? Die sich vielleicht nicht mit dieser Frage auseinandersetzen und dieser Frage aus dem Weg gehen, was ist nach dem Tod? Das ist übrigens mein Predigttext oder mein Titel heute, was kommt nach dem Tod? Die sich davor drücken und dann aber eine Botschaft bekommen, du, das ist alle nicht schlimm. Und danach ist paradiesischer Zustand. Oder es wird nur Friede sein. Es wird Stille sein. Es wird alles gut sein. Ja? Wie viele Menschen gibt es, die sowas annehmen, so eine Botschaft? Und im Grunde damit ein Stück weit beruhigt werden vielleicht, wenn sie es ergreifen können, aber an der Wahrheit vorbeigehen. An der Wahrheit vorbeigehen. An dem, was Gott sagt, was nach dem Tod ist und wie man in die Ewigkeit hineinkommt. Ob wirklich alles zu Ende ist und nur Friede? Oder, ja, wir sind Christen, wir wissen das aus der Bibel, was so Gott sagt, was sein wird. Dass es ein Gericht geben wird. Dass es eine Scheidung geben wird zwischen denen, die ihm glauben, die zu ihm gehören, und denen, die nicht zu ihm gehören. Ja, man wagt sich ja heute kaum noch zu sagen Himmel und Hölle. Aber das biblische Zeugnis ist ja da. Aber das ist das, was nach dem Gericht kommt. Und die Frage ist ja auch so, was kommt denn nach dem Tod? Zwischen dem Sterben und dem Gericht. Das sind ja nun Dinge, wozu die Bibel auch was sagt. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber auch. Und darauf habe ich so mal meinen Blick so ein bisschen geworfen. Und ich möchte mal so erst noch mal mit der Frage anfangen, wie Gott sich das überhaupt gedacht hat. Also wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, dann sehen wir, wie Gott den Menschen schuf und die Tiere und die Pflanzen und alles. Und da ist an keiner Stelle die Rede von Tod. Gott ist Leben und brachte Leben hervor durch sein Wort. Da ist an keiner Stelle die Rede von Untergang, von Krankheit, von Verfall oder sonst irgendwas. Er sagt wohl dem Menschen, Adam und Eva, das lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 2, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Und wenn man mal in den Urtext hineinschaut, dann kommt da mit diesem du musst sterben so eine Endgültigkeit rüber in der Formulierung, in der Wortwahl. Da steht im Hebräischen, habe ich nachgelesen, das Wörtchen Mut, M-U-T. Ich denke, so wird es ausgesprochen. Und es bedeutet, diese Worte, die hier übersetzt werden, du musst sterben, sind besonders betont und intensiv betont. Eine Verdoppelung. Und eigentlich müsste man es so aussprechen, du musst sterben. Du musst sterben. Du kannst dem nicht entweichen. Andere Übersetzungen gehen da, du wirst sterbend sterben. Sagt, glaube ich, die Elberfelder. Es wird unbedingt passieren. Es ist eine Tiefe da drin, der du nicht entfliehen kannst. Du musst sterben, wenn du das tust, von diesem Baum essen. Weil im Grunde geht es ja darum, die Ordnung Gottes zu verlassen. Den Rahmen, den er gegeben hat für das Leben, wo er sagt, da drin kannst du dich, Mensch, bewegen und darin geht es dir gut, darin ist Leben. Aber wenn du diese Ordnung verlässt, dann kommt als Konsequenz, du musst sterben, kannst dem nicht entrinnen. Und da ist also in der Luther-Übersetzung hier bei mir ist ein Hinweis zu Römer 6,23. Und Römer 6,23, da steht, der Sünde Sold ist der Tod. Der Sünde Lohn ist der Tod. Also das, was die Sünde hervorbringt, ist der Tod. Und wenn hier die Rede davon ist, dass man sterben muss, dann ist das ein Hinweis, es hat was mit Sünde zu tun. Dass jemand getrennt von Gott handelt, eigenwillig handelt, wie ich das gerade sagte, schon Gottes Ordnung verlässt, seine Gebote, die zum Leben gereichen, verlässt und eigene Wege geht, dann reden wir da von Sünde. Und es ist ja manchmal so, da kommt ja auch so der Gedanke an den Teufel mit auf, ne? Der ja hier beschrieben in der Schlange im Schöpfungsbericht auch eine Rolle spielt, weil er derjenige ist, der tatsächlich ja Adam und Eva verführt zur Sünde. Aber die Sünde selbst begeht ja nicht er. Er verführt nur. Er belügt sie, indem er sagt, nein, du musst gar nicht sterben. Und er weckt die Begierde, die Lust in ihren Herzen. Das können wir sehen im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Augenblick mal. Vers 6 lese ich jetzt mal vor. Also der Teufel sagt, du musst gar nicht sterben, sondern das und das wird passieren. Und dann reagiert Eva und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Das ist die Begierde. Wird auch so im Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 14 und 15 beschrieben, dass im Grunde die Versuchung dazu führt, dass die Begierde in uns hervorgerufen wird und die Begierde dazu führt, dass das Handeln geschieht, die Sünde. Auf diese Art und Weise kommt letztendlich der Tod in das Leben von Adam und Eva und letztendlich auch zu uns allen, wie der Paulus das schreibt im Römerbrief. Das ist so, der Tod war von Gott nicht vorgesehen in der Schöpfung. Und wenn du dir mal ansiehst, die Bibel, also bei all dem, was Gott ausmacht, die Ewigkeit, von Ewigkeit bis in die Ewigkeit. Die Bibel, der biblische Bericht, betrachtet nur die Phase dazwischen, wo, wie soll ich das sagen, wo der Mensch unter die Herrschaft des Teufels gekommen ist und damit unter die Herrschaft desjenigen, der Macht über den Tod hat. So sagt es der Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 14, dass der Teufel derjenige ist, der die Macht über den Tod hat. Adam und Eva haben ihn gewähren lassen. Und zu guter Letzt führt Gottes Sohn, das lesen wir dann in der Offenbarung, dass zu guter Letzt mit dem Gericht Tod und Teufel und Totenreich vernichtet werden. Zu Anfang ist das ewige Leben und auch zum Schluss der Bibel ist das ewige Leben. Und Gottes Plan ist, dass der Mensch dahin zurückkehren kann, so wie er das ursprünglich gewollt hatte und Ewigkeit in seinem Herzen hat. Ja, das ist ganz interessant. So, der Tod wird sogar so personenhaft beschrieben. Ne? Wenn du das mal so siehst in der Offenbarung, Kapitel 7 ist es, meine ich. Da gibt es eine Stelle, wo dann der Tod als der fahle Reiter beschrieben wird. Kapitel 6 ist es. Der Reiter auf dem fahlen Pferd. Ne? Der Tod, der kommt. Und das ist, ich glaube, das kann man gar nicht trennen, so den Teufel und den Tod. Ja. Und das ist das, weshalb Jesus gekommen ist. Das Evangelium gibt uns eine Botschaft, die uns befreien soll aus der Knechtschaft dieser Gedanken, aus der Knechtschaft dieser Herrschaft, die uns herausführen soll. Und trotzdem ist ja die Frage, was ist nach dem Tod? Auch wir. Ne? Es ist uns gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. So heißt es an einer Bibelstelle. So, jetzt verliere ich gerade den Faden, aber das ist nicht schlimm. Die Frage ist, was geschieht nach dem Tod? Also man muss halt ja einmal sehen, physisch und einmal auch geistlich. Und dann sehen wir, dass der Leib, das wissen wir, das wird zur Erde. Das hat Gott im Grunde so festgelegt. Im Hebräer Kapitel 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen bestimmt zu sterben. Und da gibt es einen Hinweis auf 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 19. Das ist Bestandteil dessen, was die Sünde nach sich gebracht hat. Dass der Mensch einen Fluch empfängt von Gott. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und das ist im Grunde das, was ich damals als kleines Kind schon mitgekriegt habe. Da wird jemand in die Erde gelegt. Ne? Und die Frage, was ist mit dem Leben? Da ist irgendwo, das ist für viele so ein großes Fragezeichen. Ja, ich erinnere mich, ich habe mal als Kind einen Film gesehen von Hänsel und Gretel. Ja, und da war dann, ich weiß gar nicht wer das, ich glaube, das muss die Hexe gewesen sein. Und das wurde dann so dargestellt, das war also kindgemäß gemacht, aber die Hexe starb und es flog irgendwas nach oben weg, wie die Seele. Also das ist klar, es macht uns etwas aus, wir sind Leib und wir sind Seele und wir sind Geist. Und der Geist ist das, was wir von Gott empfangen haben zum Leben. Und der Geist lebt weiter. Und es gibt so, das biblische Zeugnis ist eigentlich so, ich sag mal, anfangs nicht so deutlich, so wie es weitergeht. Es ist ganz klar, es gibt einen Aufenthaltsbereich für den Menschen nach dem Sterben. Und er wird im Alten Testament Sheol genannt, Totenreich. In der griechischen Übersetzung heißt es Hades. Und das ist, vom Wort her, muss man das trennen von dem Begriff der Hölle. Das Totenreich ist nicht die Hölle, sondern die Hölle, im griechischen Gehenna, leitet sich ab von einem griechischen Wort für ein bei Jerusalem gelegenen Tal, das Tal Hinnom. Da sind also Juden eine Zeit lang hingegangen und haben dort Baals Götzen gedient und haben ihre Kinder durch Feuer gehen lassen. Und Jesus bezieht sich öfter darauf. Und Jesus sagt an mehreren Stellen, dass die Hölle ein Ort der Qualen ist und des Feuers und dass es Verdammnis bedeutet, ewige Verdammnis und den Tod der Seele. Ich habe hier etliche Bibelstellen aufgeschrieben, also wenn das jemand interessiert, der kann mich gerne mal fragen, dann kann ich diese Bibelstellen weitergeben. Das Totenreich ist nicht die Hölle. Die Hölle kommt nach dem Gericht. Aber nach dem Sterben kommt das Totenreich. Und dazu gibt es verschiedene Sichten. Also im Alten Testament wird dieses Totenreich in erster Linie erstmal düster beschrieben. Also, und erst später dringt so Hoffnung durch auf Leben, auf ewiges Leben, aus errettet werden dadurch. So dass, wenn du in die Psalmen schaust, dann ist es ein Ort der Verlassenheit. Ein Ort der Gottvergessenheit. Getrennt von Gott. Ein Ort der fehlenden Gotteserkenntnis, wo er auch nicht mehr da ist. Ein Ort, wo Gott nicht mehr gelobt wird oder an ihn gedacht wird. Hiob schreibt davon, dass im Hiob steht, dass es ein Land der absoluten Finsternis ist und der Dunkelheit. Ohne Aussicht auf Rückkehr. Und wenn wir das hören, also dann, ich glaube, das ist so eine Ahnung, die viele Menschen haben. Dieses Ungewisse, was kommt da auf mich zu? Und dieses Empfinden von Finsternis, von Verlorenheit, die Angst, die sich damit dann verbindet. Ich kann das gut verstehen. Und das ist so in der Bibel auch beschrieben, dass der Scheol, das Totenreich, solch ein Ort ist. Und dann gibt es aber auch so im Alten Testament schon so Bibelstellen, die eine Hoffnung spüren lassen. Ja, da ist dann so die Rede von Abraham und Jakob und Mose, die zu ihren Vorvätern versammelt wurden. Oder an manchen Übersetzungen steht auch zu ihren Völkern versammelt wurden nach dem Tod. Also, und besonders so Abraham, ja, das ist so, wenn man so im Alten Testament sagte, du bist nach dem Sterben im Schoß Abrahams oder am Busen Abrahams, dann war damit gemeint, dass man eben da ist, wo Abraham ist, der Freund Gottes, aufgehoben und geborgen an der Stelle, wo Abraham ist. Da kommen schon so Hoffnungsschimmer durch. So, und in dem Psalm ist dann teilweise auch, vielleicht lese ich auch mal einen vor, so ein paar Stellen. Psalm 49 lese ich mal. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Das ist schon heftig, ne? Uns unterscheidet nichts von dem Vieh. Dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Sie liegen bei den Toten wie Schafe. Der Tod weidet sie, aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen. Und ihr Trotz muss vergehen. Bei den Toten müssen sie bleiben. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Und dann geht's noch so weiter. Also da kommt schon so, ich glaube an Gott und Gott wird mich aus diesem Schicksal heraus erretten. Er wird mich befreien. Oder Psalm 73 ist auch ganz bekannt, da steht dann, da schreibt dann, ich glaube, das ist von Asaf, da schreibt er dann, dass Gott mich am Ende in Ehren aufnehmen wird. Also eine ganz andere Ausrichtung. Und der Prophet Hosea, das lese ich auch mal vor, das geht es im Kapitel 13 um Gericht für Ephraim, über Ephraim. Und dann kommt dann eine Aussage, was der Prophet hier sagt. Er spricht im Namen Gottes, aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tode erretten. Das sagt Gott. Tod, ich will dir ein Gift sein. Totenreich, ich will dir eine Pest sein. Rache kenne ich nicht mehr. Schon im Alten Testament lässt Gott durch seinen Propheten sagen, dass er den Tod beseitigen wird. Dass er den Tod letztendlich hasst und ihn nicht will. Und dass er das Totenreich vernichten wird. Ich will dir ein Gift sein. dieses, was da passiert, nach dem Leben von Menschen, ist nicht Gottes Absicht gewesen. Und wie ich das vorhin schon sagte, ja, so da ist dann, auch hier steht, als Parallelstelle Offenbarung 20, können wir mal reingucken, Offenbarung 20 ist die Stelle, wo dann das Gericht vollzogen wird. Ja, und da steht dann, und das Meer, das ist hier ein anderes Bild für das Totenreich, und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich, das ist wieder so personenhaft, der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod. Der feurige Pfuhl. Also im Grunde kannst du sagen, das Totenreich hat nur eine Aufgabe. Es hat die Aufgabe, die Menschen zum Gericht aufzubewahren. Es hat die Aufgabe, die Menschen zum Gericht aufzubewahren, bis das jüngste Gericht ist und entschieden wird, wer ewig sterben muss oder wer ewig leben darf. Nachher. Und wo war ich denn jetzt? Offenbarung 20. Ja, also das ist so die Bedeutung des Totenreiches. Und ich finde das ganz interessant, auch schon im Alten Testament. Wenn du dir mal zum Beispiel diese Geschichte mit Samuel ansiehst, ne? So die Frage, wie ist es da? Gibt es da wirklich nur diesen Ort der Finsternis und der Gottverlassenheit? Oder gibt es da auch womöglich für die, die zu Gott gehören, einen anderen Platz? Was wir im Neuen Testament, das werden wir gleich sehen, also deutlicher gesagt bekommen. Aber im Alten Testament gibt es auch schon so Hinweise. Wenn ich diese Geschichte vom König Saul sehe, der dann Gott verlassen ist und seine eigene Wege gehen muss und zu einer Totenbeschwörerin geht, um sich Rat zu holen bei dem verstorbenen Samuel. Samuel ist gestorben und Saul liegt im Krieg mit den Philistern und sucht Gottes Wegweisung. Und Gott antwortet ihm nicht. Dabei mal, wie schrecklich, wenn du Gott suchst, aber Gott hat dich so verworfen, dass er dir nicht mehr antwortet. Schrecklich, absolut schrecklich. Und er ist verzweifelt und geht zu einer Totenbeschwörerin, was er selbst im ganzen Land bei Todesstrafe verboten hat. Und diese Totenbeschwörerin ruft den Geist Samuels. Und ich lese das mal vor, weil uns das so einen Blick hineingibt. Was da passiert oder wie es da möglicherweise sein kann. 1. Samuel Kapitel 28 ist diese ganze Geschichte beschrieben und ich lese mal ab Vers 13. Und der König sprach zu ihr, das ist zu der Totenbeschwörerin, fürchte dich nicht, was siehst du? Und das Weib sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Und ich habe das nachgelesen, an dieser Stelle steht Erde für Unterwelt. Also kann man besser mit dem Begriff übersetzen, Unterwelt. Heraufsteigen aus der Erde. Er sprach, also Saul, wie ist er gestaltet? Komische Frage, ne? Also welche Gestalt hat er? Wie sieht er denn aus? Und sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässest? Also ich finde das schon mal so, ich hack da mal, das ist dieser verstorbene Samuel, ist im Totenreich, hat dort eine Gestalt, hat einen Priesterrock an, zumindest erscheint er so, sodass Saul ihn erkennen kann, wer das denn ist, welcher Geist ist das, zu welcher Person, zu welchen Menschen gehört der? Und Samuel sagt, du hast meine Ruhe gestört. Und das beruhigt mich, weil ich sage, der ist nicht an einem Ort der Qual oder der Verlassenheit oder der Gottferne oder sonst irgendwo, sondern der hat da wirklich anscheinend Ruhe, vielleicht auch Frieden, denke, so kommt es bei mir an, ne? Frieden gefunden und sagt, warum störst du mich denn da? Und Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis, die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume, darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Du bist doch ein Prophet, Mann. Gott hat dich doch gebraucht und hat immer durch dich geredet. Jetzt tu mal deinen Job. Entschuldigung. Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Oh Mann, wie schrecklich ist das. Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinen Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Tot, ne? Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Und wisst ihr, das tröstet mich. Nicht für den Saul. Ganz schreckliche Botschaft für den. Aber der Geist Gottes ist im Tod bei Samuel. Der Geist Gottes wirkt durch Samuel und prophezeit. Der Samuel kann sich auch erinnern an das, was er dem Saul mal irgendwann gesagt hat im Leben. Das heißt, das, was sein Leben ausgemacht hat, ist nicht weg. Das ist das, wie Samuel hier aus dem Totenreich erscheint. Er als Person, als Persönlichkeit, ohne sein Leib wohl, aber als Persönlichkeit, ist da existent mit dem, was sein Leben ausgemacht hat. Er kann sich daran erinnern und er kann sogar von Gott gebraucht werden. Gottes Geist ist nicht fern. Ist meine persönliche Interpretation. Aber wenn ich das so lese, dann tröstet mich das. Und das ist schon im Alten Testament so. Und wenn wir da mal die Frage jetzt übertragen auf das Neue Testament, was sagt denn das Neue Testament zu diesen ganzen Dingen? Ja, auch nicht sehr viel, aber wir kennen so einzelne Aussagen Jesu, die uns genau dahin führen, dass es schon dieses Totenreich gibt, aber dass es eine Unterscheidung gibt. Und als erstes sind wir dann natürlich bei diesem Gleichnis von dem Lazarus im Lukas Kapitel 16. Ja, ihr kennt die Geschichte, ne? Der Arme und der Reiche, der Lazarus krank an Geschwüren und er stirbt und der Reiche lebt in Pomp und im Braus und dem geht's gut und beide sterben. Und sie sind beide im Totenreich. Nur der Lazarus ist in Abrahams Schoß. Und da sind wir wieder bei dem, was so in Israel so darunter verstanden wurde, ne? So in Abrahams Schoß, in Abrahams Busen zu sein, das hieß, im Glauben und in der Gottesnähe, die Abraham erworben hatte, geborgen zu sein. Da war der Lazarus. Und dieses Bild, was da beschrieben wird, so in diesem Schoß, das drückt ja auch Geborgenheit und Frieden aus. Und auf der anderen Seite dieser Kluft, die da beschrieben ist, da ist der Reiche. Und der sieht das sogar, wie es dem Lazarus geht. Und wenn du diese Geschichte liest, ja, dann redet er davon, schick doch mal jemand zu meinen Brüdern, dass die aufmerksam gemacht werden, dass es hier so schrecklich ist oder sonst irgendwas, dass sie einen anderen Weg wählen sollen, sage ich jetzt mal in meinen Worten. Auch er hat eine Erinnerung an sein Leben. Auch er weiß, was sein Leben ausgemacht hat. Aber er leidet schon Qualen. Also Jesus bestätigt hier im Grunde diesen Gedanken aus dem Alten Testament, dass es ein Totenreich gibt, das der Aufbewahrung dient, aber er bringt deutlich hervor, da gibt es Unterschiede für die, die an ihn glauben, in Geborgenheit und für die, die halt nicht an ihn glauben. Oder die zweite Stelle, als Jesus stirbt am Kreuz, neben sich die beiden Verbrecher hat, da sagt er dann zu dem einen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich nehme dir nicht das Sterben. Du hast diese Qual zu erdulden. Aber wenn du diese Hürde genommen hast, werden wir beide, du an meiner Seite, im Paradies sein. Und das ist so eine Frage, was ist Paradies? Ne? Wir haben da vielleicht so eine Vorstellung, wie ich das eingangs beschrieben habe aus diesem Film. Und ein Stück weit mag es ja auch so sein. Also vom Wort her kommt das Wort Paradies kommt aus dem Persischen. Und wo habe ich es dann aufgeschrieben? Aus dem Persischen, von dem Wort Paridesa. Und das bedeutete, damit verband man einen Ort des üppigen Lebens, sowohl in Fauna als auch in Flora, einen herrlichen Garten. Und im Hebräischen gibt es das Wort Pardes, und das bedeutet Gottesgarten. Und dieser Gottesgarten ist im Grunde im Schöpfungsbericht beschrieben. Da geht es dann aber nicht um die Lebensfülle, auch. Aber nicht nur so, boah, es ist ja nur rundherum schön und friedlich und tolle Vegetation und herrliche Tiere oder irgendwie sowas, sondern was das im Garten Eden ausmachte, war die Gottesgemeinschaft. Leben in Fülle in der Gegenwart Gottes. Und meine persönliche Sicht ist hier, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein, in der Gegenwart Gottes, aufgehoben. Genau, vielleicht anders dargestellt, aber für mich so im Schoß Abrahams. Und im Vordergrund steht da die Gemeinschaft halt mit Gott, in ihm aufbewahrt. Und kurze Zeit später, als Jesus dann stirbt, und das ist auch ganz interessant, er hat diese Sicht, ich gehe zu meinem Vater im Himmel. Wenn ich das hier am Kreuz hinter mir habe, gehe ich zu meinem Vater im Himmel. Und er sagt, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das, was mein Leben ausmacht, befehle ich Gott in deine Hände. Nimm es auf, hin zu dir. Ich gehöre zu dir. Und das hat nicht nur Jesus gesagt. Das hat zum Beispiel auch Stephanus gesagt, als er gesteinigt wurde. Diese Meute um sich mit Steinen bewaffnet, die auf ihn niederwerfen, die Steine, und ihn töten wollen und das er dann auch tun. Und welche Größe hat dieser Mann, dass er da überhaupt in dieser Situation um Vergebung für diese Menschen bitten kann, aber auch er sagt, dass er seinen Geist in Gottes Hände befiehlt. Ja. Und diese Sicht, wo gehen wir hin? Die haben ja nicht nur auch Stephanus. Ich habe vorhin von Paulus gesprochen, der das immer wieder in seinen Briefen auch ausdrückt, 2. Korinther 5, Vers 8, Philippa 1, Vers 23, wo er sagt, ich hätte eigentlich Lust, den Leib hier zu verlassen und aus der Welt zu scheiden und zu Hause zu sein bei meinem Herrn. Das ist das, was ich glaube, wo wir sein werden. Was wenig beschrieben ist, was mir aber Hoffnung macht, dass wir in Frieden und in Geborgenheit sein werden. Bis zu dem Tag, wo wir dann gerufen werden, zum Gericht. Ja, und da wird der Herr für uns einstehen. Und wir werden geschrieben sein im Buch des Lebens. Und ewiges Leben haben bei unserem Vater. Das ist die Hoffnung. Wir haben heute Morgen dieses Lied gesungen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das kann man nur singen und verstehen, wenn man das im Herzen hat. Ansonsten klingt das lebensfremd, todessehnsüchtig. Irgendeiner kommt mit seinem Leben nicht mehr klar und will nicht mehr oder so. Ne? Aber das ist die Hoffnung, die uns Christen ausmacht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ja, genau. Lasst uns an dem Herrn festhalten. Lasst uns das zu Herzen nehmen. Amen.